Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 21 und 22. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Pfarrer Arno Pagel, der so manche wertvolle Lebensbilder geschrieben hat, erzählt von seiner Frau, die an Krebs erkrankt war, Folgendes. Sie sagte vor ihrem Heimgang: In Kürze stehe ich in der Ewigkeit vor dem lebendigen, heiligen Gott. Was soll und kann ich ihm sagen und vorbringen? Soll ich anfangen, von meinen Leistungen und Taten zu sprechen, die ich auf Erden vollbracht oder zu vollbringen versucht habe? Nein, davon kann und darf keine Rede sein. Ich weiß, was ich tun werde. Ich will den Vers des Grafen von Zinzendorf anführen. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Ich denke, das ist ein wunderbares Zeugnis. Und darum geht es hier im dritten Kapitel des Römerbriefes. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes, die uns durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus zuteil wird. Das ist die frohe Botschaft, die auch in unserer Zeit noch verkündigt werden darf und immer wieder verkündigt werden muss, auf dem ernsten Hintergrund des kommenden Gerichtes Gottes. Wer diese Botschaft im Glauben ergriffen hat, kommt nicht in das Gericht Gottes, sondern er ist, wie Jesus sagt, vom Tode, vom geistlichen Tode zum Leben, zum geistlichen Leben, jetzt schon hindurchgedrungen. Als Gläubige dürfen wir uns des ewigen Heils gewiss sein. Heute Morgen geht es uns in Sonderheit um den 21. Vers. Und wenn Gott Gnade gibt, werden wir dann am kommenden Sonntag auf den 22. Vers zu sprechen kommen. Da geht es dann in Sonderheit um das Thema Glaube. Was ist eigentlich biblisch gesehen und biblisch verstanden Glaube? Ich lese noch einmal den 21. Vers. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ohne Zutun des Gesetzes, schreibt der Apostel Paulus, wörtlich heißt es hier, ohne Gesetz. Das rechte Verhältnis zu Gott erhält der Mensch nicht durch die Befolgung des Gesetzes Gottes. Nun aber ist ohne Gesetz die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart. Kein Mensch ist also in der Lage, durch das Halten der Gebote Gottes, des Gesetzes Gottes, vor Gott zu bestehen. Kein Mensch, kein einziger, denn da ist keiner, der verständig ist, da ist auch keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und das gilt in Sonderheit hier dem Volk Israel, dem ja das Gesetz Gottes als geschriebenes Gesetz gegeben worden war, aber das nicht in der Lage war, aufgrund seiner Halsstarrigkeit, dieses Gesetz einzuhalten. Obwohl man immer wieder der Meinung war, man könnte es tun. Aber darin täuschte man sich, darin irrte man sich. Und Gottes Weg mit seinem Volk bestand darin, es davon zu überzeugen, dass es nicht in der Lage war, das Gesetz Gottes einzuhalten. Gott hatte das Gesetz nicht gegeben als Heilsweg, sondern um seinem Volk deutlich zu machen, dass es sündig war, dass es halsstarrig war, dass das Herz dieses Volkes immer wieder den Irrweg wählte. Das wurde dann während der Wüstenwanderung ganz besonders deutlich. Aber Gott wusste längst, was im Herzen des Volkes war, aber das Volk Israel selbst wusste es nicht. Und deshalb führte Gottes schwere Wege, um offenbar zu machen, dass es ein sündiges Volk war und dass es unter dem Gericht Gottes stand. Und das zeigte sich dann ja auch immer wieder in der Praxis, wenn Gott mit diesem Volk gerichtsmäßig umging, nach dem Gesetz, das er diesem Volk gegeben hatte. Also, wir sind nicht in der Lage, auch wir als Heiden sind nicht in der Lage, durch das Halten der Gebote Gottes vor Gott bestehen zu können. So heißt es in diesem bekannten Lied von Martin Luther: Nun freut euch, lieben Christengemein, mein guten Werk, die galten nicht. Es war mit ihnen verdorben. Der Freiwill hasste Gottes Gericht, er war zum Guten erstorben. Die Angst mich zu verzweifeln trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb, zur Höllen musst ich sinken. Luther spricht hier von den guten Werken. Im Grunde genommen müsste man unterscheiden zwischen den guten Werken und den Gesetzeswerken. Gute Werke an sich, von der Bibel her gesehen, sind solche, die Frucht der Gerechtigkeit Gottes in Christus sind. Davon spricht die Bibel gerade auch im Titusbrief immer wieder. Gute Werke als Frucht der Gnade Gottes in Christus Jesus. Gesetzeswerke sind solche Werke, die man tut, um vor Gott gerecht zu werden. Also das meint Luther im Grunde genommen, wenn er hier von den guten Werken spricht und sagt, mein guten Werk, also die Gesetzeswerke, die galten nicht, es war mit ihnen verstorben. Kein Mensch kann durch das Halten der Gebote Gottes, des Gesetzes Gottes vor Gott gerecht werden. Das Gesetz Gottes gibt uns keine Chance, um vor Gott bestehen zu können. Im Gegenteil, es macht uns zu Mühseligen und Beladenen, die einen anderen Weg der Errettung brauchen. Wir alle kennen dieses Wort aus dem Matthäusevangelium. Der Herr Jesus ruft die Mühseligen und Beladenen zu sich. Und darunter verstehen die meisten dann, solche Menschen sind es, die der Herr Jesus ruft, die mit Sorgen beladen sind. Aber darum geht es zunächst nicht. Die können auch kommen und dürfen auch kommen, ist klar. Aber es geht um Menschen, die unter der Herrschaft des Gesetzes Gottes, durch den Versuch, das Gesetz zu halten, zu Mühseligen und Beladenen geworden sind, denen der Weg Gottes zu schwer geworden ist. Solche ruft der Herr Jesus zu sich, um ihnen deutlich zu machen, bei mir gibt es keinen Gesetzesdruck, bei mir steht er nicht mehr unter der Herrschaft, unter dem Anspruch des Gesetzes, sondern bei mir ist lauter Gnade und Barmherzigkeit für verlorene Sünder. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, in diesem Sinne mühselig und beladen, ich will euch erquicken, das heißt, ich will euch Ruhe geben. Da steht übrigens ein Wort, das wir alle kennen, das davon abgeleitet ist, Pause, das Wort Pause. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, wenn wir zu Jesus kommen als Mühselige und Beladene. Wir wollen uns noch einmal mit diesem Thema des Sündenbewusstseins befassen. Darüber haben wir ja am vergangenen Sonntag ausführlich gesprochen. Wir wollen das noch ein wenig vertiefen und noch einmal dick unterstreichen, dass ein Sündenbewusstsein, ein klares Sündenbewusstsein Voraussetzung dafür ist, dass wir das Heil in Christus überhaupt gründlich erfassen können. Durch das Gesetz kommt also die Erkenntnis der Sünde. So heißt es hier in Vers 20 noch einmal, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Es dient nicht als Heilsweg, wir brauchen einen anderen Heilsweg als das Gesetz. Aber es hat die Aufgabe, und dazu hat Gott es auch eingeführt, nebeneingeführt, so sagt Paulus in Römer Kapitel 5, um die Menschen zur Erkenntnis ihrer Sündhaftigkeit, ihrer sündigen Natur zu bringen. Wir erkennen durch das Gesetz, dass wir vor Gott verlorene Sünder sind, und so wird uns, wie Paulus hier sagt, in Vers 19, so wird uns der Mund gestopft. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, also unter dem Anspruch, unter der Herrschaft des Gesetzes, damit allen, ohne Ausnahme, Juden und auch den Heiden und jedem einzelnen Menschen in dieser Welt, der Mund gestopft werde und alle Welt, ohne Ausnahme, vor Gott schuldig sei. Und das ist für den Menschen nicht einfach, die völlige Verderbtheit seines Wesens anzuerkennen, die völlige Verderbtheit seines Wesens anzuerkennen. In der Regel gehen wir davon aus, dass jeder Mensch, auch unabhängig von der Gnade Gottes, sowohl seine guten als auch seine schlechten Seiten hat. Und das ist durchaus so, wenn wir ihn an seinem äußeren Verhalten messen, an seinem Tun und Lassen. Und da machen wir dann auch zwischen den Menschen einen Unterschied und sagen, die einen sind moralisch gesehen besser als die anderen. Wenn aber der einzelne Mensch vor Gott gestellt wird, wenn er in das Licht Gottes hineingestellt wird, dann erkennt er, dass ohne Gottes Gnade, seinem ganzen Tun und Lassen eine egozentrische Haltung zugrunde liegt. Und von dieser Haltung kann er sich selbst nicht lösen. Das heißt also, es wird ihm deutlich, es geht ja in meinem Leben und in meinem Verhältnis zu Gott gar nicht nur um äußere Handlungen, um das, was ich tue oder das, was ich lasse, sondern es geht um die tiefe Motivation meines Herzens. Was bewegt mich eigentlich? Und da wird jeder Mensch, der sich dem stellt, dem Gott Licht darüber gibt durch sein Wort und die Wirkung des Heiligen Geistes, da wird jedem Menschen deutlich, ich habe nicht nur hier und da gesündigt in meinem Leben oder habe nicht nur hier und da das unterlassen, was Gott von mir erwartet hat, sondern mein ganzes Wesen durch und durch von der Wurzel an ist verdorben. All das, was ich getan habe oder gelassen habe, habe ich getan oder gelassen unter einem verkehrten Vorzeichen. Wie es der Heidelberger Katechismus deutlich macht, wir sind von Natur aus dazu geneigt, Gott und unseren Nächsten zu hassen. Wer erkennt das schon? Das erkennen nur solche, denen Gott durch sein Wort und durch den Heiligen Geist die Augen dafür geöffnet hat. Leider ist es so in der Gemeinde Jesu, leider muss man sagen, dass viele dabei stehen geblieben sind, ihre Sünde festzumachen an äußeren Taten, an äußeren Gesetzesübertretungen, dass sie die tiefe Verdorbenheit ihres eigenen Wesens ganz und völlig sind sie verdorben vor Gott, dass sie das gar nicht erkannt haben. Das kann übrigens auch ein Mensch in der Welt außerhalb der Gemeinde Jesu erkennen, dass er hier und da moralisch versagt hat. Solange es noch bestimmte moralische Ansprüche gibt in unserer Gesellschaft und die Menschen dementsprechend erzogen sind, ist das jedem Menschen klar, das ist böse, was ich getan habe und das ist gut. Aber dass der Mensch in seinem innersten Wesen verdorben ist, und zwar gänzlich verdorben vor Gott, das erkennen selbst in der Gemeinde Jesu nur wenige. Wenn man das aber nicht erkennt, kann man die Gnade Gottes in Christus, seine wunderbare, vollkommene Gerechtigkeit, die wir haben in Christus Jesus, auch nicht von Herzen erfassen. Diese Wahrheit macht uns nicht froh und glücklich und begleitet uns dann eben auch nicht unser ganzes Glaubensleben hindurch. Das ist aber wichtig, dass wir das erkennen, das ist mir ganz wichtig, dass wir da aus den Kinderschuhen herauskommen, sofern wir noch da drin stecken und unser sündiges Wesen im Lichte Gottes von der Heiligen Schrift her nicht nur erkennen, sondern auch anerkennen vor Gott. Und zwar nicht nur als etwas, was am Anfang der Fall hätte sein sollen bei der Bekehrung, sondern als etwas, was unser ganzes Leben lang hindurch der Fall ist. In uns selbst total verdorben. Sünder durch und durch und einzig und allein in Christus Jesus gerecht. Ich will das noch einmal unterstreichen durch ein Beispiel aus dem Alten Testament. Da geht es um die Amalekiter, das waren Nachfahren Esaus, die stammten also aus dieser Linie Esaus, und es waren Feinde Gottes und Feinde des Volkes Israel. Und sie wollten das Volk Israel daran hindern, in das gelobte Land einzuziehen. Also sie stellten sich diesem Volk Gottes entgegen auf dem Weg hin zum gelobten Land, zum Land Kanaan, und kämpften mit Israel. Und seit der Zeit stand klar und deutlich von Gott so proklamiert, dieses Volk der Amalekiter unter dem Gericht Gottes, und zwar ganz und völlig, wie wir zu sagen pflegen, Mann und Maus, mit allem, was sie waren und mit allem, was sie hatten. Stand dieses Volk der Amalekiter unter dem Gericht Gottes. Und Saul als König Israels hatte nun die Aufgabe, nach dem Willen Gottes, dieses Gericht Gottes, diesen Bann, der auf diesem Volk der Amalekiter lag, zu vollstrecken, das Gericht Gottes an ihm zu vollstrecken, und zwar völlig, dieses Volk zu vertilgen, das war der Wille Gottes. Und nun geschah es, dass Saul, der König Saul, den König der Amalekiter Agag verschonte und auch das Beste von Amalek verschonte, das Beste von Amalek, also das Beste an Vieh, an Rindern, an Kamelen und dergleichen. Und auch sonst, das Beste von Amalek wurde von Saul verschont. Es wurde also von Saul nicht das Gericht Gottes an dem Volk der Amalekiter vollstreckt, wie es von Gott gedacht war. Und das ist ein sehr wertvolles Bild für das, was wir manchmal machen im Blick auf unsere Natur. Unsere Natur, unser innerstes Wesen, das wir haben im Verhältnis zu Gott, steht ganz und völlig unter dem Gericht Gottes, unter dem Fluch Gottes. Und was wir machen, wenn wir also unterscheiden zwischen dem, was so moralisch gut ist in unserem Leben, und moralisch schlecht, wenn wir dabei stehen bleiben, was wir dann machen, ist, dass wir das Beste von Amalek verschonen, das Beste unseres Wesens, unseres Charakters verschonen wir und denken, das steht nicht unter dem Gericht Gottes. Das wäre genau dasselbe, als wenn ich sagen würde, der Herr Jesus Christus starb am Kreuz für meine Sünden, für meine negativen Charaktereigenschaften, für das Böse, was ich getan habe in meinem Leben. Aber es gibt eben auch gute Seiten, es gibt eben auch Gutes, was ich getan habe, und dafür brauchte der Herr Jesus nicht zu sterben. Das heißt also, sein Opfertod für die schlechten Seiten in meinem Leben, in meinem Charakter, plus meine guten Seiten in meinem Charakter, bilden zusammen die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Der Herr Jesus starb also nicht für einen ganzen Sünder, sondern er starb nur für einen Menschen, der teilweise ein Sünder ist, aber auch seine guten Seiten hat. Wir verschonen das Beste unseres Charakters. Wir bringen uns nicht ganz unter das Urteil Gottes der Verwerfung. Und deshalb haben wir auch so wenig Freude an der Gnade Gottes in Christus und an seiner Gerechtigkeit, die eine vollkommene Gerechtigkeit ist. Eine ganze Gerechtigkeit für einen ganzen Sünder. Wir sehen also, wie wichtig das ist, dass wir hier nicht stehen bleiben bei einzelnen Sünden, Tatsünden oder Unterlassungssünden, sondern dass wir erkennen, unsere gesamte Herzensausrichtung Gott gegenüber ist total verkehrt. Total verkehrt. Deshalb machen wir auch keinen Unterschied zwischen dem ersten Sohn im Gleichnis von den verlorenen Söhnen und dem zweiten Sohn, der ja rein äußerlich, moralisch gesehen besser dran war. Wir machen keinen Unterschied. Im Gegenteil, man möchte sagen, der zweite war noch schlimmer in seiner Selbstgerechtigkeit. Obwohl er moralisch gesehen ein gutes Leben geführt hat, da konnte man ihm keinen Vorwurf machen. Im Grunde genommen ist es kein Unterschied zwischen den beiden. Sie sind beide von ihrer Herzenshaltung her Feinde Gottes. Das sind wir von Natur aus. Hast du das dem Herrn Jesus schon mal so gesagt? Herr, von Natur aus, von meiner Natur aus habe ich dich gar nicht lieb, Vater im Himmel. Da hasse ich dich. Da bin ich dein Feind. Das ist sehr demütigend, das vor Gott zu bekennen. Aber Gott möchte das mal hören aus unserem Munde, dass wir so sind. Es bringt ja nichts, wenn wir diese Dinge verdrängen, sondern dass wir das einmal zugeben. Gott weiß das doch längst, welch ein verdorbenes Wesen und Herz wir haben. Und dass wir im Grunde genommen alles, was wir tun und lassen, ohne die Gnade Gottes, alles, was wir tun und lassen, ohne die Gnade Gottes, aus purem Egoismus heraus tun. Was der Mensch also tut von Natur aus, tut er nicht aus Liebe zu Gott und aus Liebe zum Nächsten. Er sucht von Natur aus immer nur sich selbst und die eigene Befriedigung. Selbst in den besten Werken. Ich werde erinnert an eine junge Frau, die damals mal zu mir sagte, ich habe mich viel sozial engagiert, also sie hatte viel Gutes getan. Und hat dann später erkennen müssen, im Grunde genommen habe ich mich in meinem sozialen Engagement nur selbst gesucht. Nur meine eigene Befriedigung gesucht. So sind wir von Natur aus. Wir suchen nicht Gott aus Liebe zu ihm und aus Liebe zum Nächsten. Sind wir gar nicht in der Lage, frei von uns selbst etwas zu tun. Selbst als Gläubige bedürfen wir ständig der Reinigung durch das Blut Jesu, auch da, wo der Heilige Geist etwas Gutes in uns und durch uns wirkt. Wir suchen nicht von Natur aus die Verherrlichung Gottes, sondern die Anerkennung bei den Menschen, die eigene Ehre. Wir sind einfach falsch gepolt. Wir sind gegen Gott eingestellt. Alles, was von uns geschieht, von Natur, steht unter diesem Vorzeichen, dass Gott es nicht annehmen kann, dass es nicht annehmbar ist für Gott. Auch unsere Gebete sind nicht annehmbar für Gott aus unserer Natur heraus. Am schlimmsten ist die Geschichte, wenn der Mensch ein großes inneres Verlangen danach hat, gut sein zu wollen, dann wird die Sache am schlimmsten und am gefährlichsten im Blick auf die Frömmigkeit. Ich persönlich habe dieses Verlangen von klein auf gehabt, dieses Verlangen danach, gut sein zu wollen, obwohl ich es nie geschafft habe. Und das nimmt man dann auch mit in sein Glaubensleben, wenn man sich bekehrt hat, wie wir zu sagen pflegen. Wenn man zum Glauben gekommen ist an Christus, nimmt man dieses eigene Gutseinwollen mit hinein in sein Glaubensleben. Und dann wird der alte Adam, dieses eigene Wollen, das wird fromm und das wird immer frömmer. Bis Gott einem auch dieses Gutseinwollen als Feindschaft gegen ihn aufgedeckt hat. Ian Thomas, der Gründer der Fackelträger, Ian Thomas hat das so ausgedrückt und ich fand das großartig, dass er das so formuliert hat. Es ist das Böse im Guten Und das ist am gefährlichsten. Das entspricht nämlich genau dem, was die Schlange, der Satan, den ersten beiden Menschen versprochen hat. Ihr werdet sein wie Gott. Da will der Mensch selbst an die Stelle Gottes treten. Er will selbst so gut sein wie Gott. Er will selbst freundlich und lieb und demütig sein und dergleichen. Und anerkennt nicht, dass es nur einen einzigen gibt, der gut ist. Das sagt der Herr Jesus ja, nur einer ist gut. Gott selbst ist gut, Christus ist gut, er ist der Einzige, der übrig bleibt. Wenn wir in das Licht Gottes hineingestellt werden, dann wird deutlich, dass unser Gutseinwollen in Konkurrenz steht zu dem Gutsein und Gutseinwollen Gottes. Das muss man mal erkannt haben. Das gehört unters Kreuz. Herr, vergib mir. Und da, wo wir das dann auch nicht schaffen, aus unserer Natur heraus, da wollen wir Gott noch in unser eigenes egozentrisches Streben als Hilfe mit einbeziehen. Wir wollen Gott in unseren frommen Karren einspannen. Es geht uns da nicht in unserer Frömmigkeit um Gott, sondern letztlich um uns selbst, um die eigene Befriedigung. Das nennt man religiöses Wesen. Ist dir das schon einmal bewusst geworden? Wenn du darüber im Blick auf dein eigenes Herz Klarheit gewonnen hast, dann kannst du auch die ganze Situation in der Gemeinde Jesu, in der heutigen Zeit, richtig beurteilen. Sonst hast du gar keinen Blick dafür. Wir fragen uns doch, warum fährt der Zug in der Gemeinde Jesu im Allgemeinen heute hin nach Rom? Warum? Das muss doch einen Grund haben. Spurgeon hat das schon damals gesagt, dass dort nach Rom hin der Zug der Gemeinde Jesu fahren wird. Und so ist es in unserer Zeit. Warum sucht man den Schulterschluss mit dem Katholizismus? Warum? Nun, weil es einem an gründlichem Sündenbewusstsein fehlt, den Blick auf das eigene Herz, und so kann man auch das andere nicht beurteilen. Denn die römisch-katholische Kirche hat kein rechtes biblisches Menschenbild. Da heißt es nicht, dass der Mensch total verdorben ist, sondern da kann er noch was, da hat er noch was. Er ist aber schwach und deshalb muss die Gnade ihm jetzt auf die Sprünge helfen. Das ist römisch-katholisches Verständnis von der Sünde. Da spricht man von Gnade und dergleichen, aber man meint nicht das, was die Heilige Schrift darüber lehrt. Und darum ist das wichtig, dass jeder Einzelne von uns an dieser Stelle Klarheit bekommt, und zwar im Blick auf das eigene Herz. Nur was ich im eigenen Herzen erkannt habe, das ist für mich Wirklichkeit, und von daher kann ich auch nur beurteilen, was im Allgemeinen geschieht und die ganze Entwicklung, die ganze antichristliche Entwicklung in unserer Zeit, wo sich der Mensch an die Stelle des Christus setzt. Das Wort anti heißt ja nicht nur gegen, sondern auch anstelle von. Der Mensch setzt sich also in seinem Gutseinwollen, in seinem humanistischen Denken an die Stelle des Christus. Der Einzige, der ein christliches Leben führen kann, ist Christus selbst. Niemand von uns kann das von Natur. Der Einzige, der das will, was Gott will, ist Christus. Der Einzige, der unterm Strich bleibt, ist Christus, er ganz allein. Er ist der heilige Überrest und all diejenigen, die sich an ihn anklammern und alles von ihm erwarten. Der Einzige, der den Vater im Himmel verherrlicht hat und in der Lage ist, auch heute den Vater im Himmel zu verherrlichen, ist Christus. Und wir sind es in ihm. Alles, was wir haben, haben wir in ihm. Das haben wir gerade jetzt noch einmal in der Schriftlesung aus dem Epheserbrief Kapitel 1 gehört. Das ist ganz wichtig. Und so ist der Mensch von Natur aus nicht in der Lage, so zu leben, dass er das Wohlgefallen Gottes hat. Er entspricht nicht dem Wesen Gottes. Gerechtigkeit vor Gott zu haben, heißt, dem Wesen Gottes zu entsprechen. Das haben wir nicht. Ihr kennt die Geschichte von dem Fischfang. Lukas Kapitel 5, als die Jünger einen großen Fang getan haben. Danach sagt Petrus zu Jesus: Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das heißt, wir passen nicht zusammen. Herr Jesus, du und ich, wir passen nicht zusammen. Ich bin so ganz anders von Natur als du. Du bist selbstlos. Ich bin es nicht. Ich bin ein totaler Egoist von Natur aus. Auch ein frommer Egoist von Natur aus. Wir passen nicht zusammen. Gut, dass der Herr Jesus nicht auf Petrus gehört hat, ja? Gehe von mir hinaus. Manchmal sage ich das zum Herrn. Eigentlich müsste ich das genauso sagen wie Petrus. Herr, gehe von mir hinaus. Aber wie gut, dass du das nicht tust, dass du bleibst bei einem Sünder, wie ich es bin. Dass Gnade da ist für einen Sünder, der so verdorben ist in seiner Natur. Es geht also bei der Beurteilung der Sünde, das ist wichtig, nicht nur um das Äußere, sondern um die Wurzeln. Ich will dazu noch einmal einen Thomas zitieren, der hier Folgendes dazu sagt. Ich möchte dich noch einmal daran erinnern, dass nichts gut oder böse ist aufgrund dessen, was es in sich selbst zu sein scheint. Ja? So wie es nach außen hin aussieht, unterscheiden wir zwischen gut und böse. Aber darum geht es nicht. Nicht in erster Linie. Es ist gut oder böse nur, und jetzt kommt ein wichtiger Ausdruck, nur aufgrund seines Ursprungs. Worin hat es seinen Ursprung? Und all das, was der natürliche Mensch tut, ohne die Gnade Gottes, ohne den Glauben an Christus, hat seinen Ursprung in seinem egoistischen Herzen. Es ist gut oder böse nur aufgrund seines Ursprungs. Selbst da, wo man Gutes tut, ohne Christus, ohne die Gnade Gottes, ist der Ursprung böse in unserem Verhältnis zu Gott. Es ist gut oder böse nur aufgrund seines Ursprungs, der Wurzel, aus der es erwächst. Darum kann man so leicht betrogen werden und sich beeindrucken lassen von Pseudogerechtigkeit und scheinbarer Tugend, die aus dem Eigenleben, ich füge mal hinzu, aus dem frommen Eigenleben auch, mit seinem verderbten Hang kommt, Gutes vorzutäuschen. Also, und aus dieser Not seines Wesens kann der Mensch sich selbst unmöglich befreien. Der Versuch des Menschen, doch noch irgendetwas vor Gott geltend zu machen, um vor Gott gerecht zu sein und dem Gericht Gottes zu entgehen, ist zum Scheitern verurteilt und steht unter dem Fluch des Gesetzes. Noch einmal die Frage, hast du das schon erkannt? Hast du an dieser Stelle schon einmal vor Gott bankrott erklärt und gesagt, ja Herr, dein Wort bezeugt es, so bin ich. Und manche Erfahrungen, die ich gemacht habe, und das Licht, das du mir gegeben hast durch dein Wort, bestätigen das, dass es tatsächlich so ist in meinem Herzen. Da stehen wir also, da steht der natürliche Mensch unter dem Fluch des Gesetzes. Er kann sich selbst nicht befreien. Das Gesetz an sich ist gut, es ist heilig, und hat die Aufgabe, uns auf den Empfang der Gnade Gottes in Christus vorzubereiten. Deshalb haben die sogenannten Erweckungsprediger in früheren Jahrhunderten zunächst einmal das Gesetz gepredigt, dass die Menschen vor das Angesicht Gottes und vor den Anspruch, vor den Willen Gottes gestellt wurden. Es war wie ein Pflug. Ja, ein Pflug, der den Acker aufbricht, damit die Saat dann dort hineinfällt. Sonst bleibt alles an der Oberfläche liegen. Das ist etwas, was kaum noch geschieht in unserer Zeit. So hat man früher evangelisiert. Und ohne dieses Werk des Gesetzes an unserer Seele können wir das Heil in Christus nicht im Glauben erfassen. Es bleibt für uns, auch wenn wir es bejahen, verstandesmäßig bejahen, bleibt es für uns lediglich Theorie. Können wir sagen, ja klar, aus Werken wird man nicht gerecht vor Gott. Das haben wir jetzt schon so oft gehört, das wissen wir doch. Darin sind wir unterwiesen, vielleicht von klein auf oder aber später haben wir es oft genug gehört. Aber es ist keine Kraft Gottes. Es ist keine Freude, keine tägliche Freude an diesem Heil Gottes in Christus. Man lebt mehr von sich selbst und von seinem Tun als von dem, was Gott in Christus getan hat. Und die Bibel sagt doch, der Römerbrief sagt doch schon am Anfang, dass es eine Kraft Gottes ist, Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, die rettet alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Nämlich die Gerechtigkeit aufgrund dessen, was Christus für uns getan hat, was wir im Glauben ergreifen dürfen. Und so schreibt Erich Schnepel in seinem Buch über den Weg der Gemeinde Jesu in den ersten 4 Jahrhunderten Folgendes. Mit dem Verlust der wirklichen, vernichtenden Sündenerkenntnis geht dem Christentum des 2. Jahrhunderts, schon des 2. Jahrhunderts, bedenken wir das, was das bedeutet, also nicht lange nach der Apostelzeit. Auch die unerhörte Freude über die umfassende Heilandstat auf Golgatha und die das ganze Leben umfassende Gnade Jesu verloren. Schon im 2. Jahrhundert war das mit dem Evangelium nicht mehr klar. Man wollte zu Jesus gehören, man sprach viel von Opferbringen, von leidenschaftlicher Hingabe oder so, aber was Gnade eigentlich ist, die unser ganzes Leben umfasst und uns ständig und täglich begleitet, diese Gerechtigkeit, die wir vor Gott haben in Christus Jesus, das war verloren gegangen, schon im 2. Jahrhundert nach Christus. Solange wir also noch gut über uns selbst denken, kann Gott uns nicht den Zuspruch seiner Gerechtigkeit schenken. Es gibt im Alten Testament dafür ein schönes Beispiel. Vielleicht habt ihr schon mal gelesen, solche Stellen, die interessieren uns ja weniger, aber sind sehr lehrreich, gelesen, wie die Israeliten mit Krankheiten umgehen sollten, mit dem sogenannten Aussatz. Da gab es unterschiedliche Arten von Aussatz. Und da lesen wir im 3. Buch Mose, im 3. Mosebuch, Kapitel 13, Folgendes. Ich lese die Verse 12 und 13. Kapitel 13, die Verse 12 und 13. Eine besondere Art von Aussatz. Wenn aber Aussatz ausbricht auf der Haut und bedeckt, jetzt müssen wir das betonen, die ganze Haut, vom Kopf bis zum Fuß, alles, was dem Priester vor Augen sein mag. Was hätten wir dann getan, wenn du Priester gewesen wärst? Denk dir jetzt mal dein weibliches Geschlecht weg. Wenn du Priester gewesen wärst, was hättest du mit einem solchen Mann getan? Also Aussätzige wurden, wenn sie krank waren, ausgeschlossen aus der Kultgemeinde, so lange, bis sie wieder gesund waren. Jetzt geschah Folgendes, ich lese noch einmal. Also was hättest du getan als Priester? Wenn aber Aussatz ausbricht auf der Haut und bedeckt die ganze Haut, vom Kopf bis zum Fuß, alles, was dem Priester vor Augen sein mag, hättest du ihn reingesprochen oder hättest du gesagt, unrein, du musst noch mal raus, du bist noch nicht gesund? Was hättest du getan? Ich denke, wir alle hätten so reagiert, ja? Dass wir gesagt hätten, der Mann ist nicht gesund, den können wir doch jetzt nicht wieder hineinnehmen in die Gemeinde. Der ist noch krank. Der ganze Körper ist voller Aussatz. Aber jetzt hören wir mal, wie es weitergeht. Und wenn der Priester ihn dann besieht und findet, dass der Aussatz den ganzen Leib bedeckt hat, so soll er ihn reinsprechen. Weil alles an ihm weiß geworden ist, er ist rein. Wenn also sein ganzer Leib besät war mit Aussatz, dann wurde er vom Priester reingesprochen. Dann wurde er aufgenommen in die Gemeinde. Und wenn du anerkennst vor Gott, dass du von Natur aus total unrein bist, aussätzig durch und durch, dann sagt der Herr, du bist rein durch das Blut Jesu. Vorher kann er dich nicht reinsprechen, da hast du noch was Gutes. Also lest euch das zu Hause noch einmal durch. 3. Mose Kapitel 13, die Verse 12 und 13. Hier wird uns also die Gerechtigkeit Gottes in Christus zuteil, wo wir anerkennen, Herr, da ist nichts Gutes an mir. Da ist nichts gut, nichts, was ich in die Waagschale werfen könnte, um vor dir angenehm zu sein, aber auch gar nichts, gar nichts. Selbst die Werke, die Gott in uns wirkt, ich Ich sagte es bereits, sind nicht völlig rein. Es gibt immer eine Beimischung unserer sündigen Art und diese Werke bedürfen der Reinigung durch das Blut Jesu. Deshalb darf ich solche Werke, die Gott wirkt in meinem Leben, auch nicht zur Grundlage meines Glaubenslebens machen. Das machen wir ja oft, dass wir Heiligung und Dienst für Gott mit zur Grundlage unseres Glaubenslebens machen. Das ist verkehrt. Das ist eine Frucht, aber darauf schauen wir nicht. Wir freuen uns darüber, wenn es geschieht, auch Veränderungen in unserem Leben geschehen, aber sie sind niemals Grundlage meines Glaubenslebens. Ich komme also heute nicht zum Herrn, weil ich sage, ich bin durch deine Gnade heute Morgen in der Lage gewesen, mich vernünftig zu verhalten, meinem Ehepartner gegenüber. Und darum habe ich jetzt großen Freimut, zu dir zu kommen, Vater im Himmel, und zu dir zu beten. Falsch, würde mein Hausarzt sagen, hat er mir neulich mal gesagt. Falsch, als ich ein bestimmtes Medikament absetzen wollte. Falsch. Und so sage ich jetzt auch, falsch, du kommst immer ausschließlich im Namen Jesu, auf der Grundlage seiner Gnade für Sünder, durch das Blut Jesu. Ob du gehorsam warst oder ungehorsam, spielt gar keine Rolle. Du kommst immer nur durch das Blut Jesu zum Vater. Sonst kommst du aus dem eigenen heraus. Und der Herr sagt, stopp. Aber da, wo du kommst im Namen Jesu, im Namen seines vollbrachten Erlösungswerkes, ist der Herr bereit, deine Gebete zu erhören. Du kannst gerade noch so sehr versagt haben. Du stehst auf im Glauben an das Blut Jesu, das dich reinigt von aller Sünde. Und der Himmel steht dir offen. Du brauchst nicht lange zu warten. Denk an den verlorenen Sohn. Bringet schnell, so heißt es, das beste Kleid her. Bringet schnell das Beste. Es ist so, als wenn der Vater sich beeilen will, seinen verlorenen Sohn, der so schmutzig war, neu einzukleiden. Bildlich gesprochen. Einzukleiden in das Kleid seiner Gerechtigkeit. Gott ist längst da, wenn du versagt hast, um dir zu sagen, jetzt beug dich und das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, macht dich rein. Du hast einen offenen Himmel und ich will deine Gebete erhören. Braucht gar nicht lange zu warten. Das ist ein Werk, das nur der Heilige Geist an uns tun kann, durch das Wort Gottes, durch das Gesetz. Nur der Heilige Geist kann uns dahin führen, auch in mancherlei notvollen Umständen, die Gott auch gebraucht dazu, um uns deutlich zu machen, wie verloren wir sind in uns selbst. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Im Propheten Jesaja können wir das lesen und der erste Petrusbrief nimmt darauf Bezug, wenn er sagt, das ist das Evangelium, ja? Das Gras verblüht, so sagt Jesaja, es verwelkt. Und wenn der Odem des Herrn, der Geist des Herrn da hineinweht, das tut der Heilige Geist, da werden wir aus schönen Menschen, die so gut und so lieb und so brav sind und das Gute wollen, werden wir zu hässlichen Sündern, zu niederträchtigen, gemeinen und hässlichen Sündern Gott gegenüber und oft genug auch anderen gegenüber. Es geht ja Hand in Hand. Wenn der Geist Gottes da hineinbläst, da wird aus einer in der Natur durch den Südwind, durch den heißen Wind, wird eine schöne Blume plötzlich zu einer hässlichen Blume. Und wenn der Geist Gottes in dein und mein Leben hineinbläst, und darum sollten wir beten, Herr, tu es doch bitte, tu es, damit wir wieder wach werden, erfrischt werden durch deine Gnade. Wenn das geschieht, dann werden wir zu hässlichen Sündern ganz neu. Der Herr mag Gnade dazu geben. Und Petrus sagt, das ist das Evangelium, das wir euch verkündigt haben. Das ist das Evangelium, dass du als sündiger Mensch nichts bist, aber, wie Jesaja sagt, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Und das ist das Wort vom Kreuz. Die Gerechtigkeit Gottes in Christus, eine bleibende Gerechtigkeit, die dich umschließt Tag für Tag. Auch in dem Augenblick, wo du versagst, umschließt sich dich seine Gerechtigkeit. Du bist doch nicht im einen Moment sein Kind und im anderen nicht. Weil wenn ein Kind ungehorsam ist, dann ist es doch deshalb nicht das Kind der Eltern mehr, sondern es bleibt Kind. Das Verhältnis ist betrübt im Augenblick, es muss in Ordnung gebracht werden. Aber Es bleibt Kind und so bleibst du gerecht auch in dem Augenblick, wo du sündigst, wo du versagst, leider sündigst und leider versagst. Du bleibst gerecht in Christus, eine bleibende Gerechtigkeit. Da merken wir also, wenn wir über das Gesetz sprechen, über unsere Sünde unter der Herrschaft des Gesetzes, dass wir eine andere Gerechtigkeit brauchen. Und darum schreibt Paulus hier, in Römer Kapitel 3, Vers 20, ohne Gesetz, ohne Zutun des Gesetzes, hat Luther übersetzt, wörtlich, ohne Gesetz. Weil kein Mensch, in Vers 21, nun aber ist ohne Gesetz die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ohne Gesetz, das heißt nicht im Gegensatz zum Gesetz. Das Gesetz ist gut, aber es ist erfüllt an deiner Stelle. Das ist es. Deshalb ohne Gesetz. Es ist erfüllt. Christus hat am Kreuz auf Golgatha das Gesetz Gottes vollkommen erfüllt. Und dieses Wörtchen nun aber, ja, das ist herrliches Evangelium, ihr Lieben. Wenn du dich so ganz neu vielleicht als Sünder vor Gott erkannt hast, dann ist das Schönste, was es gibt, dieses nun aber. Lloyd Jones hatte dazu gesagt, es gibt keine Worte in der Heiligen Schrift, die wunderbarer sind als diese beiden Wörter, nun aber. Auf dem dunklen Hintergrund unserer Sündhaftigkeit, unserer Verlorenheit und totalen Hilflosigkeit dem Gesetzesanspruch Gottes gegenüber leuchtet das helle Licht des Evangeliums auf. In diesen beiden Wörtern, nun aber. Es weist uns hin auf einen heilsgeschichtlichen Wendepunkt. Im Kommen in diese Welt, in seinem stellvertretenden Leiden und Sterben am Kreuz, in seiner Auferstehung, in seiner Erhöhung, ist uns der Weg geoffenbart, auf dem uns die Gerechtigkeit Gottes zuteil wird, die vor Gott gilt. Das nun aber spricht von dem geschichtlichen Heilshandeln Gottes in Christus Jesus, seinem lieben Sohn. Wir leben in diesem Zeitalter der Gnade. Unser Herr Jesus sprach von dem Jahr der Gnade. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Wir stehen unter der Herrschaft der Gnade Gottes in Christus Jesus. Unser Glaube beruht auf geschichtlichen Tatsachen, Fakten. Da geht es ja nicht um irgendeine Philosophie. Es geht um historische, um geschichtliche Fakten, wie wir es auch lesen im Lukas-Evangelium. Lass mich das noch kurz vorlesen, dann merken wir, wie das mit der liberalen Theologie in unserer Zeit, welch ein Schwindel das ist, ja, und wie man sich selbst was vormacht und sich selbst betrügt, wenn man die Fakten, die geschichtlichen Fakten, die uns berichtet werden, in der Bibel nicht anerkennt. Ja? Zum Beispiel die leibliche Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist eine geschichtliche Tatsache. Sie ist tatsächlich in Raum und Zeit geschehen. Diese leibliche Auferstehung Jesu, das leugnen die Liberalen und vieles andere mehr. Im Grunde genommen all die Heilsgrundlagen, Jungfrauengeburt, stellvertretender Opfertod Jesu am Kreuz, leibliche Auferstehung von den Toten, Auffahrt Jesu in den Himmel, sitzen zur Rechten Gottes, das wird geleugnet. Aber wir sehen, wie wichtig das dem Lukas gewesen ist in seinem Evangelium, diesem Theophilus geschichtliche Fakten mitzuteilen. Viele, so sagt er am Anfang seines Evangeliums, haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind. Wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich es für gut gehalten, Lukas war ein Arzt, ja, der das gründlich erforscht hat hier, so habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben. Jetzt kommt's. Damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Wir haben einen sicheren Grund in dem, was Gottes Wort uns bezeugt, über das Heilshandeln Gottes in Christus. Im stellvertretenden Opfertod hat unser Herr Jesus unsere Sündhaftigkeit auf sich genommen und sie gesühnt. Unsere Sünde ist von uns genommen. Sie wird uns nicht mehr zugerechnet, auch unsere sündige Natur nicht mehr zugerechnet. Und gleichzeitig, das ist die andere Seite der Glaubensgerechtigkeit, gleichzeitig hat Jesus an unserer Stelle den Gehorsam geleistet, den wir Gott schuldig waren. Er hat das Gesetz Gottes vollkommen erfüllt. In dieser Hingabe an den Willen Gottes ist uns eine vollkommene Gerechtigkeit vor Gott geschenkt worden. Unsere Sündhaftigkeit wurde dem Lamm Gottes zugerechnet. Und seine Gerechtigkeit, sein Gehorsam, seine Gesetzeserfüllung, seine Hingabe an den Willen des Vaters wird uns zugerechnet. Das ist dieser selige Tausch. Er nahm uns, was uns quält, und gab uns, was uns fehlt. Das kann man sich gut merken. Ja? Er nahm uns, nämlich unsere sündige Natur, nahm er mit ans Kreuz, was uns quält und was Gott verunehrt, und gab uns in Christus Jesus in seinem stellvertretenden Leben, das er in den Tod gab, in seiner stellvertretenden Hingabe, gab er uns das, was uns fehlt, nämlich das neue Leben. Wir brauchen ja nicht nur eine Seite, nämlich die Wegnahme unserer Sünde und die Kreuzigung unserer sündigen Natur durch den Opfertod Jesu. Dann stehen wir da. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt versuchen, selbst ein Leben zu führen, das Gott ehrt? Wir brauchen auch die andere Seite. Wir müssen nicht nur entkleidet werden, wir müssen auch bekleidet werden, nämlich mit der Gerechtigkeit Christi, mit seinem Leben. Sein Leben wird mir zugerechnet. Vorgestattet im Alten Testament in diesen beiden Arten von Opfern, im Sündopfer und im Brandopfer. Es gab kein Sündopfer ohne Brandopfer. Das Brandopfer gehörte immer dazu. Im Grunde genommen ist es das Wichtigere noch. Da legte der Sünder seine Hand auf das Opfertier beim Sündopfer. So wurde symbolisch seine Schuld, seine sündige Natur, seine Sündhaftigkeit übertragen auf dieses Tier und es wurde an seiner Stelle gerichtet. Sündopfer. Die Schuld wurde weggenommen. Jetzt brauchte er aber ein Leben. Und dieses Leben wurde deutlich im Brandopfer. Da legte er auch wieder die Hand auf dieses Opfer und nun wurde ihm das Leben dieses Opfers, die Hingabe dieses Opfers in den Tod. Also das Handeln, wenn es denn beim Tier möglich gewesen wäre, das Handeln dieses Opfers nach dem Willen Gottes wurde jetzt ihm zugerechnet als das Leben. Natürlich geschah damals nichts, denn es war eine Vorschattung auf das eine große Opfer, in dem sich Sündopfer und Brandopfer erfüllt haben. Insgesamt das die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Bezeugt also, wie Paulus hier sagt, wir kommen jetzt zum Schluss, bezeugt also im Gesetz und in den Propheten, im Alten Testament, im gesamten Alten Testament wird dieses Evangelium, diese Glaubensgerechtigkeit bereits bezeugt. Ohne Gesetz, das heißt also, das Heil Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, wird nicht erlangt durch das Halten der Gebote Gottes, aber im Gesetz und in den Propheten, und das ist der Ausdruck für das gesamte Alte Testament, wird diese Glaubensgerechtigkeit, diese Gerechtigkeit, die Gott uns geschenkt hat in Christus Jesus, bereits bezeugt, wie wir gerade gesehen haben in der Vorschattung, in den Opfervorschriften des Alten Testamentes und an vielen, vielen anderen Stellen, weshalb der Jesus Christus sagt, ihr suchet in der Schrift und sie ist es, die von mir redet. Und von Abraham sagte er, sah meinen Tag und freute sich. Die gesamte Schar der Propheten des Alten Testamentes sehnte sich, hielt Ausschau nach der Zeit, wo dieses Heil Gottes in Christus Jesus, im Messias, offenbar werden würde. Nach dieser Seligkeit, so schreibt Petrus, haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, von dieser Gerechtigkeit aus dem Glauben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war. In den Propheten schon der Geist Christi. Und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Selbst die Engel staunen über diesen wunderbaren Heilsratschluss Gottes. Die Engel staunen darüber. Sollten wir es ihnen nicht nachtun und immer wieder darüber staunen, welch eine Liebe unseres Vaters im Himmel. Er gab seinen Sohn und hat uns in ihm eine vollkommene Gerechtigkeit vor ihm geschenkt. Deshalb ist zwischen Gott und mir, zwischen Gott und uns alles in Ordnung. Und wir dürfen getrost der letzten Stunde unseres Lebens entgegengehen. Und es ist die Kraftquelle für ein geheiligtes Leben in dieser Zeit schon. Es ist also von außerordentlicher Bedeutung, dass wir dieses Evangelium verkündigen, immer wieder, mal mehr, mal weniger ausführlich. Wir machen es jetzt zurzeit sehr ausführlich. Aber dass der Bezug, auch wenn wir sprechen über andere Texte im Neuen Testament, im Alten Testament, der Bezug immer wieder hergestellt wird zum Kern des Evangeliums, das ist von allergrößter Bedeutung. Sonst verlieren wir das aus den Augen. Und das, was wir zu tun haben in der Nachfolge Jesu, wird uns wichtiger als das, was Gott in Christus getan hat. Und das ist eine große Gefahr, wie wir es ja auch vorhin gehört haben. Schon im 2. Jahrhundert war das der Fall. Und gerade in unserer Zeit, wo der Mensch so sehr im Mittelpunkt steht, sowohl außerhalb der Gemeinde als auch innerhalb der Gemeinde, der fromme Mensch, der fromm gemachte Mensch, in seinem Tun steht im Mittelpunkt und nicht mehr das, was Gott in Christus getan hat. Und darum ist es wichtig, dass wir ständig mit dieser wunderbaren Wahrheit umgehen und den Herrn darüber preisen und loben und daran darüber froh werden. Lass dieses Nun aber, von dem Paulus hier spricht, in dem deine ganze Seligkeit begründet liegt, dein höchstes Glück und auch der Motor deines Glaubenslebens sein. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dieses herrliche Evangelium vom Sohn. In ihm haben wir all das, was dir wohlgefällig ist, Vater im Himmel. Dieses Brandopfer dir zu einem lieblichen Geruch. Sein Leben bis in den Tod hinein war dir wohlgefällig. Es ist nun unser Leben. Es ist unsere Gerechtigkeit. Du hast unsere Sünde gesühnt und hast uns dein Leben geschenkt, Herr Jesus. Und jetzt rechnen wir auch mit dir, auch mit dem Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Lass uns alle Zeit dankbar sein, froh sein darüber. Die großen Ruhmestaten Gottes immer wieder im Auge behalten, Kreuz und Auferstehung Jesu. So preisen wir dich und loben dich und befehlen uns dir an, auch für die vor uns liegende Woche. Gib, dass jeder einzelne Tag für uns ein Tag ist, an dem wir mit deiner Gnade rechnen und mit nichts anderem. Amen.